Der Apostel Paulus hat uns zwei Briefe hinterlassen, in denen er uns eine geordnete Darstellung der damals neuen Lehre des Evangeliums gibt. Er hat uns mehr Briefe gegeben als diese, aber in zwei von allen seinen Briefen gibt er eine geordnete Darstellung der damals neuen Lehre des Evangeliums. Und diese zwei Briefe sind der Römerbrief und der Epheserbrief. Zusammen stellen sie die Glaubenslehre oder die Dogmatik des Apostels Paulus dar. Der Epheserbrief ergänzt den Römerbrief. Der Römerbrief ist der Hauptbrief des Apostels. Daher hat man ihn an die Hauptstelle gestellt, an den Anfang der Reihe der paulinischen Briefe. Er war nicht der erste Brief, den er verfasst hatte, aber er nimmt an dieser Stelle den Hauptplatz ein. Das ist allgemein anerkannt. Aber der Epheserbrief ergänzt gerade diesen Römerbrief. Der Römerbrief hat zum Thema die Rettung in Christus Jesus. Und dieses Thema beleuchtet er von verschiedenen Seiten. Der Epheserbrief hat zum Thema die durch Christus Geretteten. Die Rettung im Römerbrief, die Geretteten im Epheserbrief. Im Epheserbrief bespricht der Apostel dieses Themas so, dass er in den ersten drei Kapiteln, wir haben sechs und der Brief kann genau in die Hälfte eingeteilt werden. Die ersten drei Kapitel sprechen von den Vorrechten oder Vorteilen in Christus im himmlischen Raum. Und die Kapitel 4 bis 6 sprechen von der Lebensführung auf der Erde. Zuerst werden wir in den Himmel versetzt. Dort werden uns unsere Segnungen, unsere Vorrechte gezeigt. Dann kommen wir zurück auf den Boden dieser Welt, in der wir leben, und uns wird unsere Verantwortung gezeigt. Wie leben wir in dieser Welt, in der wir uns noch befinden? Der Epheserbrief und der Kolosserbrief ergänzen einander. Beide haben zum Thema Christus und seine Gemeinde als Haupt und Leib. Diese zwei Seiten, Haupt und Leib, Christus und seine Gemeinde, das sind die Themen vom Epheserbrief und dem Kolosserbrief. Aber es hat einen Unterschied. Und so ergänzen die zwei Briefe einander. Während beide von Christus dem Haupt und der Gemeinde als Leib sprechen, spricht der Kolosserbrief mehr vom Haupt als vom Leib. Und der Epheserbrief mehr vom Leib als vom Haupt. Aber beide Themen sind in beiden Briefen da. Im Epheserbrief haben wir zwei Gedankenlinien. Ich habe gesagt, der Epheserbrief befasst sich mit den Geretteten. Darin liegt schon die zweifache Linie des Briefes. Denn es handelt sich um eine Rettung, ähnlich wie im Römerbrief, immer noch. Ich denke, man hat das, und ich habe das selbst früher gemacht, man hat das zu stark betont, dass der Epheserbrief die Gemeinde zum Thema hat. Mir ist aufgegangen, dass der Apostel Paulus sehr stark nicht so sehr die Gemeinde im Blickfeld hat, als den Gott der Gemeinde. Und das, was Gott für uns getan hat. Für uns ja, aber das bringt nicht uns die Ehre und stellt nicht uns ins Rampenlicht, sondern Gott selbst. Paulus spricht also vornehmlich von der Rettung, aber eben auch von den Geretteten, die er Gemeinde oder die Herausgerufene nennt, also von der Körperschaft der Geretteten. Diese zwei Linien müssen beachtet werden im Studium des Epheserbriefes. Das Heil als solches und die Gemeinde als solche aber sie gehören zusammen. Und zusammen könnten wir von den Geretteten sprechen, dem Volk der Geretteten oder von der Heilsgemeinde. Es hat zwei Akzente in diesem Brief, zwei Betonungen, wie schon angedeutet, Kapitel 1 bis 3, Kapitel 4 bis 6. Die Akzente, die zwei Akzente folgen also aufeinander. Und es geht in diesen zwei aufeinander folgenden Teilen um Segen im Himmlischen und Leben auf der Erde. Wir haben es also mit Segen und Leben der Heilsgemeinde zu tun. In den ersten drei Kapiteln befinden wir uns in Christus. Wenn wir aber im zweiten Teil uns in der Welt befinden, sind wir immer noch in Christus. Denn als solche, die in Christus sind, stellt Paulus uns in diese Welt hinein. Aber zuerst müssen wir unsere Welt in Christus kennenlernen. Sonst gehen wir unter in dieser Welt. In der falschen Weise lösen wir uns dann auf. Heinz sprach von Salz. Aber dann sind wir nicht mehr Salz, sondern dann riecht's wieder wie das tote Meer. Kapitel 1 bis 3, bekanntlich wird uns dort unsere Stellung gezeigt. Aber in den nächsten drei Kapiteln sind wir unterwegs. Und so sprechen diese Kapitel von unserem Wandel. Ein Wort, das ist ein Wort, das heute nicht mehr so geläufig ist. Wenn wir Wandel hören, dann denken wir an Veränderung. Und ich habe in meiner Übersetzung dieses Wort dann ersetzt durch Lebensführung oder etwas Ähnliches. Aber in neuerer Zeit bin ich doch zurückgekommen zu dem alten Begriff Wandel. Ich habe absichtlich einige ältere deutsche Begriffe beibehalten. Einerseits, weil ich der Auffassung bin, gute Wörter sollten erhalten, am Leben bleiben. Die sollten erhalten bleiben. Die sollten nicht einfach so verschwinden. Und das deutsche Wort Wandel in diesem alten, älteren Sinne ist es wert, erhalten zu bleiben. Es gibt kein anderes Wort, das wirklich das zum Ausdruck bringt, was man früher unter diesem Begriff zu denken hatte oder sich dachte. Wie schon gesagt, Kapitel 1 bis 3 Segen, was Gott uns gegeben hat. Kapitel 4 bis 6 Aufruf, Verantwortung also. Im ersten Teil wird uns unser Reichtum gezeigt. Im zweiten Teil wird uns gezeigt, was es kosten kann, was wir unter Umständen zu zahlen haben, was wir dran zu geben haben. Wir sollen unser Alles dem Herrn geben. Im ersten Teil werden uns unsere Vorrechte gezeigt, im zweiten Teil unsere Verantwortungen. Im ersten Teil werden wir gleichsam aus der Welt, durch das Heil aus der Welt herausgeholt. Im zweiten Teil werden wir mit dem Heil in die Welt hineingeschickt. Treten wir wieder in die Welt hinein, um ihr das Heil zu bringen. So viel zum Einleitenden, zum ganzen Brief. Noch kurz der Briefeingang. Er umfasst zwei Verse und dann haben wir den Hauptteil. Zwei kurze Verse bilden den Briefeingang. Er besteht aus einem Gruß in diesem Fall, wie es in den meisten Briefen der Fall ist. In einigen haben wir etwas mehr als Gruß. Hier haben wir hauptsächlich einen Gruß. Und er besteht aus den bekannten drei Teilen eines Grußes. Wir haben zunächst den Grüßenden, in einigen Briefen die Grüßenden. In diesem Fall ist er auch der Autor des Briefes. Aber wir sollten nicht zu schnell, wenn wir Paulus oben lesen, an den Autor denken, sondern an den Grüßenden. Sonst können wir zu falschen Schlüssen kommen, wenn da mehr als ein Name steht. Natürlich ist er auch der Verfasser, aber das entdeckt man dann im Schreiben. Zunächst steht da Paulus als grüßende Person. Eine Beziehung wird hergestellt. Leben, nicht nur Anmeldung, wer schreibt diesen Brief, sondern eine Beziehung wird hergestellt zu seinen Lesern. Und dann haben wir die Gegrüßten und anschließend das Grußwort. Lesen wir diese zwei Verse. Paulus, Apostel, vielleicht sollten wir besser sagen Gesandter, aber es ist etwas mehr als das Wort Gesandter heute. Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen, die in Ephesus sind, und Treuen in Christus Jesus. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Solche Grußworte werden sehr schnell gelesen. Und wenn sie gesagt werden, wenn wir einander begegnen, werden sie sehr schnell gehört und schnell vergessen. Besonders wenn sie radikal abgekürzt werden, wie die Schweizer das gern tun. Aus Gott grüße dich, ein schöner Satz. Sie wissen, was daraus geworden ist. Einige Schweizer haben nur noch zwei Silben. Grüße. Natürlich, die erste Silbe ist ein Doppellaut, Grüe, aber ich glaube, einige kürzen das sogar noch ab. Ich wusste nicht, was das bedeutete. Natürlich, die Bayern haben auch eine Version davon, im ganzen süddeutschen Raum. Also wo Deutsch gesprochen wird, haben wir einen ähnlichen Gruß in Schwaben, in Bayern, in der Schweiz, in Österreich ebenfalls auch. Ja. Wir wohnten zunächst in Bayern, als wir nach Deutschland kamen. Da sagt man Grüß Gott. Man hat noch etwas mehr Zeit, um sich zu grüßen. Aber was heißt schon Grüß Gott? Zwei Wörter waren das für mich. Ja. Bis ich eines Tages ein Mädchen aus der Gemeinde, die wir besuchten, sie war bei uns zu Besuch und spielte gern mit ihrer Freundin, die übrigens unweit von hier wohnt jetzt. Sie spielten gern mit unseren Kindern, unterhielten sich mit ihnen und betreuten sie. Und dann sagte sie, grüß dich Gott oder Gott grüße dich, so etwas Ähnliches. Aha, da ist der Satz. Ja, nicht nur grüß Gott. Gott grüße dich. Was Schöneres könnte man einem Menschen auf der Straße wünschen, nicht wahr? Obwohl man heute schweigt auf der Straße. Als Kanadier war das für mich wirklich ein Erlebnis, im Dorf von einem fremden Jungen gegrüßt zu werden. Ich gehe auf der Straße wie üblich, ein Junge kommt mir entgegen, und ja, ein Junge. Ich gehe an ihm vorbei und ich höre mit einmal, er grüßt mich. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Und ich kam ins Philosophieren. Was soll das? Ein Unbekannter, dazu ein Junge, grüßt einen fremden Mann auf der Straße. Warum? Natürlich, er ist ein Junge. Sicherlich haben ihm die Eltern das beigebracht. Man grüßt einen Menschen auf der Straße. Im Dorf tut man das heute noch ab und zu, obwohl die Stadt ins Dorf gezogen ist. Und vieles im Dorf in die Stadt gezogen ist, vor allem die Läden, nicht wahr? Was soll das heißen? Und warum haben die Eltern Wert darauf gelegt, dass er einen Fremden grüßt? Und sagt guten Tag oder grüß dich Gott und so weiter. Was ist ein Gruß? Der Junge hat nicht lange überlegt. Er hat per forma getan, was ihm beigebracht war. Aber wo kommt das alles her? Wer hat das begonnen und warum? Das stellt oder bringt dar oder bringt zum Ausdruck, ich habe sie gesehen. Und ich nehme Notiz von ihnen. Und sie sind es wert, dass man Notiz von ihnen nimmt. Früher hat man noch sogar den Hut, den trug man damals noch, abgezogen und gegrüßt. Das war Achtung, das war Kultur. Was heißt Kultur? Arbeit, Kultivation. Der Boden wird bearbeitet. Ja? Man hat eine Arbeit aus der Begegnung gemacht. Substanz. Warum? Weil etwas vom Evangelium, von der biblischen Botschaft im Volk saß. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind wertvolle Wesen. Und bringen das zum Ausdruck in der Art und Weise, wie wir einander begegnen. Und merken Sie, wie das alles zerbröckelt. In dem Maße und in dem Grad, wie man Gott verlässt, wo der Mensch zu nichts wird, man braucht nicht mehr Notiz von ihm zu nehmen. In Nordamerika ist der Gruß noch kürzer. Ja. Eine Silbe, Hi, und damit ist geredet. Ja. Zunächst sagt man Hi, aber wenn man weiterspricht, ist man low oder down. Ja. Ja. Gott grüße dich. Gott grüßt ebenfalls. Und Paulus grüßt. Er nimmt den Gruß Gottes in seinen Mund und gibt ihn weiter. Paulus, der Apostel, ein Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen, die in Ephesus sind, und Treuen in Christus Jesus. Nun, da ich schon beim Grußwort bin, lassen Sie mich das kurz noch besprechen, dann kommen wir zurück zu den Gegrüßten. Das Grußwort ist ein Doppelgrußwort. Gnade, Charis. Der erste Teil von Charisma, das inzwischen ein geläufiges Wort geworden ist. Charis ist das Schöne, das Angenehme, das Wohltuende. Verwandt mit dem Wort Freude, Chara, weil es freudebringend ist. Charis ist das, das wohlangenehm stimmt oder stimmen soll. Das Wohlwollen, das Schöne, das Angenehme. Und der zweite Gruß, nun auch inzwischen bekannt geworden im Fremdwort als Shalom. Das war allerdings der erste Gruß in der biblischen Geschichtsreihe. Zuerst kam Friede und dann kam Charis oder Gnade, obwohl beide immer zugleich da waren. Paulus nimmt den griechischen Gruß, obwohl er nicht Charis lautete, heirete, aber das war verwandt mit diesem, es sind verwandte Wörter. Ich wünsche dir Freude, so ungefähr, oder einfach Freude, als Wunsch, als Grußwunsch. Ich wünsche dir wohl, geht es dir wohl, kann Luther übersetzen. Und Friede, Shalom, was ist Friede? Nicht nur das Ausbleiben von Zwistigkeiten, sondern die Folge davon. Als ich einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Schweiz besuchte, wir wohnten damals seit 1954 für ein Jahr in Holland. Ein Freund und ich, ein Mitarbeiter und ich, unternahmen eine Reise nach Deutschland, in die Schweiz und dann nach Österreich. Und als wir einige Zeit in Deutschland gewesen waren und die großen Schutthaufen gesehen hatten und Zerstörungen, das war mein erster Anblick seit dem Zweiten Weltkrieg, als ich da gewesen war, und dann die Grenze überquerten in die Schweiz, und die heile Welt zu Gesicht bekam. Das war ein Erlebnis. Intakte Straßen, ich schaute mich um, intakte Häuser, die Farbe ist noch da, womöglich frisch angestrichen. Schönheit überall, intakte Welt. Ja, das ist Shalom, das ist Friede. Da kann es gedeihen. Zerstörung hatte ich gesehen und auch erlebt. Jetzt sah ich gedeihen. Und das ist, was Friede oder Shalom beinhaltet. Geht es dir wohl? Ja, das ist sowohl Gnade als Frieden. Gott wünscht uns beides. Aber die Reihenfolge ist jetzt bedeutsam. Nicht Friede und Gnade, sondern Friede durch Gnade. Denn der Friede ist ja gestört worden. Es war Krieg da. Aber inzwischen ist Versöhnung da. Sie hat stattgefunden am Kreuz. Und jetzt grüßt Gott wieder über den weiten Raum, über die Kluft hinweg, grüßt er Gnade. Nun, den Ephesern, den Lesern dieses Briefes, war Gnade zuteil geworden. Gnade ist das, was uns mit Gott versöhnt und was wir als Versöhnte Tag für Tag immer noch brauchen, weil wir noch in dieser Welt, und zwar als Sündhaftige, leben. Deshalb brauchen wir ständig Gnade als Vergebung und zweitens als Hilfe. Gnade bekommen wir, erfahren wir in der zweifachen Qualität. Zunächst als Vergebung und sodann als Hilfe. Im zweiten Sinne hat Jesus Gnade erlebt. Der Sündlose, lesen Sie Lukas 2, ja? Wir erleben sie Tag für Tag. Nachdem uns vergeben ist, keine Sünden mehr zu bekennen sind, brauchen wir immer noch reichlich Gnade. Wozu? Zum Leiden, zum Wirken, zum Leben. Meine Gnade reicht dir aus, teilte Herr Jesus dem Apostel Paulus mit. Aber es gab keine Sünden zu bekennen. Es war Not da. Und Jesus bietet ihm seine Gnade an. Gnade. Und dann folgt darauf Friede und Wohlergehen. Leben wir aus der Gnade Gottes, dann kann Gottes Friede uns regieren und Gottes Gedeihen uns segnen. Aber sorgen wir dafür, dass wir aus und in der Gnade leben. Es liegt mir auf dem Herzen, das zu betonen. Es gibt Christen, die leben nicht aus der Gnade, sondern aus der Regel oder aus dem Pflichtbewusstsein. Und das ist nicht immer göttlich. Man sagt, die Pharisäer seien gesetzlich gewesen. Glauben Sie das? Nun, wenn ich das so in Frage stelle, haben Sie vielleicht nicht mehr so viel Mut, Ja zu sagen. Aber wir sind alle so erzogen, nicht wahr? Von der Sonntagsschule an. Die Pharisäer waren gesetzlich. Und gesetzlich ist schlecht. Nicht wahr? Wissen Sie, was das Problem der Pharisäer wirklich war? Die Gesetzlosigkeit. Nicht die Gesetzlichkeit. Gott wünscht die Gesetzlichkeit. Er wünscht seinen Willen in unserem Leben. Der Wille Gottes ist meine Pflicht. Und das ist die Weisheit, zu der er führen möchte. Wir haben diesen Aspekt verloren. Er ist uns abhanden gekommen. Wir haben Gnade als ohne Gesetz gedacht, nicht wahr? Gnade und Gesetz haben wir einander gegenübergestellt. Und haben Paulus falsch verstanden. Oder vielleicht überhaupt nicht. Paulus meint nicht Gesetzlosigkeit. Auf keinen Fall. Das macht er im Römerbrief klar. Wenn er an Gesetz denkt, dann denkt er nicht an Gesetz. Römer 7 macht das klar. Damit wir uns nicht verstehen, hätte er sagen können, das Gesetz ist heilig, gut, richtig. Das lasse ich stehen. Darum geht es nicht. Sondern worum? Um meinen Versuch als kleinen Herrn, der sich so vorgibt, das Gesetz Gottes einhalten zu wollen, zu leisten oder unter Umständen andere Regel als Gottes Regel einzuhalten. Das war das Problem der Pharisäer. Sie hatten ihre eigenen Gesetze aufgebaut und diese, Matthäus 23, nicht wahr? Diese standen über dem Gesetz Gottes und stellte auf raffinierte Weise ihre Autonomie vom Gesetz Gottes dar. Freiheit vom Gesetz. Nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille. Und somit hatten sie, das wirft Jesus ihnen vor, somit hatten sie das Gesetz Gottes verworfen. Und somit konnten sie es sich leisten, zu gelten als solche, die gesetzlich waren im mosaischen Sinne und doch ihren eigenen Weg gingen und nicht Gottes Gesetz einhielten. Sie waren im Kern waren sie gesetzlos, sodass das Problem des sogenannten Gesetzlichen und das Problem des Freiheitsliebenden dasselbe Problem ist. Dasselbe Problem ist, seinen eigenen Willen tun zu wollen. Beide müssen zurück und auf die Knie fallen vor Gott und ihn als Herrn, als Boss, als Chef, als das Worthabende anzuerkennen und dann einmal unter das Joch zu kommen. Jesus nimmt ein Joch der Sünde von uns, aber legt uns das Joch Gottes auf. Mein Joch, aber er geht mit uns. Er hat es getragen. Er hat das mosaische Gesetz getragen als Joch, hat es erfüllt vollkommen. Nicht nur das Gesetzbuch der Vorschriften, sondern das Strafgesetzbuch ebenfalls. An meiner Stelle. Und dann legt er dieses Joch auf mich und nimmt mich mit und zeigt mir, was es wirklich heißt, mosaisches Gesetz zu erfüllen. Nicht den Rahmen, sondern den Kern. Dadurch, dass das Evangelium gekommen ist und den prophetischen Teil des mosaischen Gesetzes erfüllt hat, verfällt oder fällt eine Menge von Vorschriften weg. Das ist klar. Vorschriften, die auf das Kreuz hinwiesen. Aber das macht das Joch nicht notwendigerweise leichter. Für das Fleisch. Nicht notwendigerweise. Und wir müssen uns einmal sagen lassen vom Wort Gottes. Gott will die Gesetzlichkeit. Gott will, dass wir gesetzmäßig leben. Römer 8. Ja, Römer 8 steht das geschrieben. Wozu ist Jesus denn in die Welt gekommen? Um die Sünde wegzunehmen, die Schuld, aber dann den Heiligen Geist zu schicken, damit das vom Gesetz Verlangte in uns erfüllt würde durch den Geist. Sehen Sie? Das ist der Sinn von Golgatha, dass wir wieder gesetzlich werden. Aber das bringt Freiheit. Deshalb rühmt der Psalmist im Psalm 119 das Gesetz so hoch. Es bringt ihm die reinste Freiheit, die reinste Freude. Nachts möchte er am liebsten wieder aufstehen und Gott loben und preisen. Denn das Gesetz bringt ihm seinen Herrn und den hat er so lieb. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Quelle dieses Grußes, Gott der Vater durch Jesus Christus, er ist der Kanal. Der Fleischeskanal. Gott wird Mensch. und das Resultat Gott Mensch mit Bindestrich. Christus, Gott und Mensch, ist die Brücke geworden zwischen dem Gott im Himmel und dem Menschen auf Erden. Und das Kreuz versinnbildlicht dieses so schön, dieses Symbol als Brücke wird geschlagen zwischen Gott und uns. Von Gott, dem Vater, unserem Vater, jetzt ist er unser Vater, nicht nur ein Ferner oder ein Vater von anderen, er ist unser Vater geworden. Durch Jesus Christus, der sein Sohn war und uns zu seinen Brüdern gemacht hat, sodass sein Vater unser Vater geworden ist. Und welch ein Vater! Welch ein Vater! Der nicht nur Kinder zeugt und sie verlässt, wie das heute Usus ist, sondern der ihnen wirklich Leben bringt und sie betreut mit den sanftesten Händen. Was Vater heißt, lernen wir erst, trotz dessen, dass wir vielleicht die besten Väter hatten. Das lernen wir nie in der Familie. Deshalb Mut, wenn sie keinen Vater hatten, auch wenn sie einen hatten. Vielleicht hatten sie dann dabei keinen. Vielleicht meinen sie, ihr Vaterbild ist gestört, sogar zerstört. Mut. Niemand von uns weiß, was ein Vater ist, letztlich, bis wir Gottes Wort aufschlagen. Da begegnet uns ein neues Vaterbild, das kein Vater fähig ist zu vermitteln. Kein Vater. Aber Gott schenke uns die Gnade, solche Väter zu sein. Aber wir sind alle im Werden, nicht wahr? Hoffentlich im Werden begriffen. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr, Herr, Jesus Christus bekommen wir als Herrn. Sonst haben wir keinen Retter. Nicht Jesus ohne Herr. Erst Herr und dann Jesus. Erst aufgeben unserer Auflehnung gegen Gott. Wir beugen uns in Buße und im Vertrauen nehmen wir Jesus als Retter an. Aber zuerst die Feindschaft, die Rebellion aufgeben. Erst muss Gott als Herr anerkannt werden in Christus. So erleben wir dann die Gnade und den Frieden. Und jetzt kommen wir zurück zu den Gegrüßten. Vers 1, Mitte. Vers 1, Mitte liefert uns einige Probleme. Probleme für den, der den griechischen Text kennt, zunächst einmal und in der Folge auch für uns. Aber dann auch Probleme, was den Inhalt des Briefes betrifft. Ich will mich jetzt nicht befassen mit textlichen Fragen. Die werden normalerweise in einer Verkündigung dieser Art vorausgesetzt. Man muss seine Hausaufgaben gemacht haben. Und das setze ich jetzt voraus, das dürfen Sie voraussetzen. Aber das kann jeder Verkündiger so schön sagen. Und dann kommen aber verschiedene Resultate, nicht wahr? Nun, ich möchte auch mitteilen, dass ich einiges an Hausaufgaben gemacht habe. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die englische Übersetzung hier es richtig getroffen hat. Sie tut es nicht immer, aber an dieser Stelle, glaube ich, hat sie es richtig getroffen. Man darf diesen Gruß auch vergleichen mit dem Kolosserbrief, mit dem Gruß im Kolosserbrief. Da haben wir ein ähnliches. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Wort, das mit Glauben übersetzt wird, auch an dieser Stelle, wie öfters an anderen Stellen, nicht mit Glauben oder mit Gläubigen zu übersetzen ist, sondern mit dem Treuebegriff. Beides ist vollkommen legitim. Es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, je nach Anwendung dieses Wortes, pistis, das ist das griechische Wort. Es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, je nach Zusammenhang. Und in den meisten Fällen vielleicht, in den meisten Fällen wird es als Glaube übersetzt. Aber man kann es, wenn der Zusammenhang es verlangt, mit treu übersetzen. Zum Beispiel, treu ist das Wort, Timotheusbrief. Dort kommt es ja, glaube ich, einige Male vor, in den Briefen an Timotheus und Titus. Da ist das Wort treu angebracht. Luther übersetzt, wie heißt es, glaubwürdig, ja? Und Luther? Treu, glaube ich, ist das Wort, übersetzt Luther, oder? Auf jeden Fall, glaube ich, übersetzt Schlachter mit glaubwürdig. Das ist eine allgemeine Übersetzung, aber ich meine, das trifft es nicht genau. Der Übersetzer geniert sich hier mit treu zu übersetzen. Warum? Weil treu eine Eigenschaft einer Person ist, eines Menschen, nicht wahr? Und ein Wort ist eine Sache. Ein Mensch ist treu, aber eine Sache. Aber was ist ein Wort? Was ist ein Wort? Menschen sprechen. Ein Wort stellt den Menschen dar. Und Gottes Wort, die Schrift, stellt seine Reden dar. Und in diesem Sinne können Wörter oder Worte treu sein oder untreu. Und als ich das sah, habe ich gern mit Freude treu übersetzt. Das bringt etwas, das sagt mir etwas. Treu ist das Wort, es wird mich nie im Stich lassen. Ist das nicht schön? Darauf kann man bauen, darauf kann man sich verlassen. Treu ist das Evangelium, es wird uns nie im Stich lassen. Darauf kann man bauen wie auf einem Felsen. Gott hält sein Wort. Und wir müssen uns immer wieder schämen, dass wir Zweifel aufkommen ließen, wenn die Stürme kommen und wir ins Wanken geraten. Gott hält seine Treue. Deshalb ist sein Wort treu. Hier, nach einigem Überlegen, man hat auch Schwierigkeiten mit der Adresse in Ephesus. Ich denke, das Wort darf hier ruhig bleiben. Aber ich bin auch der Meinung, dass der Brief an mehr Menschen gerichtet war als nur an Christen in Ephesus. Ich denke, dass der ganze Hinterraum dieser Stadt, wo die Christen im Hinterland auch eingeschlossen waren, das macht den Brief etwas sinnvoller. Einige Stellen, die sonst etwas Schwierigkeit bereiten würden. Er ist sehr allgemein gehalten. Er stellt einen Versuch dar oder das Bemühen des Apostels, Gottes Heil, wenn es sich in Menschenleben entfaltet, zu beschreiben. Wie sieht das aus, wenn das Heil Fleisch wird? Gott ist Mensch geworden, Römerbrief, und hat uns das Heil gebracht. Aber jetzt sollen Menschen, die das Heil empfangen haben, das Heil, die Gnade Gottes zur Schau tragen. Wie sieht das aus? Ein wunderbares Buch. Und der ganze Epheserbrief ist eigentlich in einem gewissen Sinne wie in einer Nussschale enthalten in diesen ersten zwei Versen. Aber wir gehen weiter. Zu dem Hauptteil des Epheserbriefes. Der Hauptteil beginnt mit Vers 3 und geht bis zu Kapitel 6, Vers 20. Das ist die Botschaft des Epheserbriefes. Die Verse 1 und 2 vorangestellt sind Bezug aufnehmend, Verbindung herstellend mit den Lesern, und die Schlussworte sind der Schlussgruß und Schlussbemerkungen gleichsam der Ausklang des Briefes. Beide Anhängsel am Anfang und am Schluss sind sehr persönlicher Art. Aber hier haben wir den Hauptteil 1,3 bis 6,20. Und zwar geht es um Vorrechte und Verantwortung des Heilsvolkes. In den ersten drei Kapiteln haben wir die Heilsvorrechte der Geretteten. Und jedes Kapitel setzt hier einen Akzent. 1 und Kapitel 2. sodass Kapitel 1 eigentlich, die Botschaft von Kapitel 1, eigentlich 1 Vers 3 bis 2 Vers 3 geht. Das ist das erste Kapitel der eigentlichen Botschaft des Epheserbriefes. 1 Vers 3 bis Kapitel 2 Vers 3. Denn der Satz ist nicht zu Ende, bis wir zum Ende von Kapitel 3 kommen. Aber wenn wir nun Kapitel 2 betrachten als Kapitel, müssen wir wieder mit Vers 1 beginnen. Denn die Verse 1 bis 3 gehören nicht nur zu Kapitel 1, sondern auch zu Kapitel 2, zu seiner Botschaft, zu ihrer Botschaft. Seiner Botschaft, Entschuldigung, dieses Kapitels. In Kapitel 1, also 1 Vers 3 bis 2 Vers 3, sind die Heilsvorrechte Gegenstand des Gebetes. 1 Vers 3 bis 2 Vers 3 sind Gebet oder Bericht von Gebet. Und dann Kapitel 2, das ganze Kapitel 1 bis 22, da sind unsere Heilsvorrechte Gegenstand der Besinnung. Paulus denkt nach, zusammen mit seinen Lesern, über unsere Heilsvorrechte. In Kapitel 3 sind wir immer noch bei den Vorrechten, immer noch in der himmlischen Sphäre gleichsam. Dort haben wir wieder einen einheitlichen Teil, eine organische Einheit, das ganze dritte Kapitel. Dort sind unsere Vorrechte Anlass zu erneuter Fürbitte. Merken Sie, wie viel Gebet hier vermengt ist mit dem Denken über himmlische Vorrechte. Paulus kann nicht anders, als gleichzeitig zu beten, zu danken und zu beten, wenn er vom Himmel spricht, von dem, was unser Gott uns geworden ist. Bedenken wir also den ersten Teil, unsere Vorrechte, die Vorrechte der Heilsgemeinde als Gegenstand des Gebetes, 1 Vers 3 bis 2 Vers 3. Und jetzt Mut zum Studium. Holen Sie tief Atem, denn wir haben hier nur zwei Sätze. Das kommt nicht zum Ausdruck in der guten Nachricht oder Hoffnung für alle. Und sie sind auch nicht reines Gotteswort. Machen Sie sich darauf gefasst. Da ist zu viel Menschenwort mit hineingenommen. Wenn Sie Dokumente übersetzen, wird die Sprache holprig. Darauf muss man sich gefasst machen. Und moderne Leser und somit auch Übersetzer sind dazu nicht bereit. Wir leben in der Buffetzeit. Alles schnell, 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 schnell. Und verlieren dabei das Wesentliche. Meine Lieben, darf ich das euch ans Herz legen? Wenn Sie die Bibel lesen wollen, dann müssen Sie eine Bibel vor sich haben. Dann müssen Sie Gottes Wort vor sich haben. Das ist eine ernste Angelegenheit. Liebe zum Wort sollte die erste Voraussetzung für einen Übersetzer sein. Liebe zu Gott, Liebe zu seinem Wort verpflichtet zu genauer Übersetzung. Genaue Übersetzung heißt Treue dem griechischen Text gegenüber, wenn die Spannung auftritt, über Eleganz. Beides wollen wir haben, Eleganz und Loyalität. Aber die zwei kommen ab und zu immer wieder zu schnell für die Übersetzer in Spannung. Und dann muss der Übersetzer entscheiden, was will ich jetzt? Eine schöne deutsche Sprache auf Kosten der Loyalität der Aussage zur Aussage oder umgekehrt. Da muss er den Preis zahlen. Der Leser wird vielleicht ausweichen. Weniger verkauft, nicht wahr? Das müssen wir auf uns nehmen. Wir übersetzen die Schrift nicht, damit es Menschen gefällt, sondern damit es Gott gefällt. Das ist eine ernste Angelegenheit. In dieser Zeit vieler Übersetzungen muss das einmal wieder gesagt werden. Wir brauchen echtes Gotteswort. Und wir sollten zusammen ringen, zusammen daran arbeiten, damit wir wirklich Gottes Wort vor uns haben. Keine Übersetzung wird vollkommen sein. Deshalb müssen wir zusammen daran arbeiten. Also, noch einmal, nur zwei Sätze im Grunde, wenn wir die Botschaft mitkriegen wollen, von 1 Vers 3 bis 2 Vers 3. Der erste Satz, 3 bis 14. Der zweite Satz ist noch etwas länger, 1,15 bis 2, Vers 3. 3 bis 14 in Kapitel 1 handeln vom Lob Gottes für seine Wohltaten. Lob Gottes für seine Wohltaten. Vers 3, wir berühren noch Vers 3, bevor wir Pause machen. Nachmittag soll es dann weitergehen. Das angezeigte Thema ist ja Tagesthema. Und auch mit dem Tage werden wir es nie erschöpfen können. Nie. Nach vielen Jahren des Bibelstudiums bin ich manchmal mutlos geworden. Das Wort Gottes ist bodenlos. Ich bin von zu Hause aus Idealist. Und das kann einem Kopfzerbrechen bereiten. Man will jetzt alles, ja. Man will es ein schönes Bild haben. Dann hat man studiert und studiert. Ja, dies ist, was der Text sagt. Und das nächste Mal komme ich an den Text. Wie kommt es? Hier ist eine Nuss. Was heißt das denn eigentlich? Man fängt gleichsam von Neuem an. Und der Boden ist tiefer, ja. Man muss tiefer graben, neu kauen, neu zerlegen und so weiter. Nun, eines Tages wird der Herr unser bester Lehrer sein, hoffentlich. Und wir werden zu seinen Füßen sitzen und lernen, wie Maria und Martha einmal. Wo waren wir? Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Hier fängt's an. Mit der genauen Übersetzung. Herr steht hier in einer betonten Stellung. Wir dürfen hier nicht einfach so weiterlesen wie in Vers 2. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, das ist der geläufige Name. So steht es hier nicht. Hier steht getrennt auf der einen Seite Herr und auf der anderen Seite Jesus Christus. Das heißt, es soll betont werden, es handelt sich hier um einen Herrn. Und dieser Herr heißt Jesus Christus. Umgekehrt, es handelt sich um Jesus Christus. Und dieser ist Herr. Das soll der Leser zur Kenntnis nehmen. Und deshalb habe ich weiß, es ist holprig, ich weiß, es ist schwierig, aber man rätselt, soll ich so sagen, soll ich so formulieren? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi. Man kann auch sagen, gelobt sei der Gott und Vater Jesu Christi, der unser Herr ist. Oder gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, welcher Jesus Christus ist, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Wir haben hier verschiedene Aspekte, die man beleuchten könnte. Fünf an der Zahl. Zuerst Segen als Begriff. Was heißt das Wort Segen? Im Deutschen müssen wir zwei Wörter gebrauchen, um dieses Wort zu übersetzen. Und diese zwei Wörter werden hier auch gebraucht. Gelobt steht am Anfang. Und im Griechischen steht gesegnet. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn. Und so steht es auch im Englischen. Die Engländer sind hier den wörtlicheren Weg gegangen. Und so hat man in der englischen Sprache beim Wort blessed zwei Begriffe. Der eine Begriff hier heißt loben. Blessed be God. Ja. Wir sprechen den Blessing beim Tisch. Viele Leute wissen heute nicht mehr, was das heißt. Man spricht davon, we ask the blessing. Nein, es heißt speak the blessing eigentlich. Blessing heißt Lob. Nicht bitten wir um den Segen, sondern wir danken für die Mahlzeit. Der Kelch, den wir segnen, man segnet nicht den Kelch im richtigen deutschen Sinne, sondern man lobt Gott ob dem Kelch. Er ist Anlass, Gott zu loben, und so tut es auch der Jude beim Passamahl. Er lobt Gott. Da gibt es verschiedene Lobworte für die verschiedenen Anlässe des Tages, verschiedensten Situationen. Immer wieder lobt Gott den Schöpfer und so weiter, Gott Israels. Gelobt sei Gott, richtig übersetzt. Nur, wenn wir dann zu Jakobus 3 kommen, lassen Sie mich da einige Verse lesen, um das zu veranschaulichen. Ich lese da die Verse 8 bis 11. Aber die Zunge vermag keiner der Menschen zu bändigen, Jakobus 3, 8. Die Zunge vermag keiner der Menschen zu bändigen, ein unzähmbares Übel, voll todbringenden Giftes. Mit ihr, und jetzt übersetze ich wörtlich, mit ihr segnen wir den Gott und Vater, aber ich habe hinzugefügt, indem wir ihn loben. Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die in der Ähnlichkeit Gottes entstanden sind. Aus demselben Munde geht Segen und Fluch hervor. Meine Brüder, dieses sollte nicht geschehen, so nicht geschehen. Sprudelt eine Quelle aus derselben Öffnung, süßes und bitteres Wasser? Und welch eine Quelle haben wir in Vers 3? Welch eine Quelle? Segnen, das griechische Wort für Segen oder segnen heißt auch, bedeutet auch loben. Und in Jakobus 3 ist es sehr schwer, ins Deutsche zu übersetzen, weil Jakobus hier ein Wortspiel hat. Er gebraucht dasselbe Wort. Wir müssen das Wort segnen, Segen beibehalten, weil es dem Wort Fluch gegenübersteht. Ja, da ist die Schwierigkeit. Sage ich Lob, aus dem selben Munde kommt Lob und Fluch, dann kriege ich nicht mit, was Jakobus sagen will. Denn in Israel steht, in 5. Mose, steht Fluch und Segen einander, stehen diese zwei einander gegenüber. Ja? Das griechische Wort bedeutet einfach Wohlsagen. Und wenn Gott uns segnet, wünscht er uns Wohl. Er wünscht uns, wenn wir jetzt den Gedanken weiterziehen wollten, Leben. Wenn Gott Adam und Eva, nachdem er sie geschaffen hat, segnet, dann versieht er sie mit Wort und Tat, mit allem, das zu ihrem Leben dient. Den ganzen Garten schenkt er ihnen, die weite Welt, und diese dient dazu, dass sie und die Rasse am Leben bleibt. Gott segnet, wenn er uns Wohl wünscht und Wohl an uns handelt. Seine Wohltaten beginnen hier. Gelobt sei der Gott und Vater, gesegnet sei der Gott und Vater. Das heißt, wir segnen den Gott, der uns segnete. Aber unser Segnen heißt ein Wohlsprechen. Wir loben Gott dafür, dass er uns wohlgetan hat. Und nicht nur wohlgetan, sondern wohlgesprochen hat uns gegenüber. Das kommt in Vers 8, glaube ich, zum Ausdruck. 8 und 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi. Die Quelle des Segens, Gott und der Sohn. Aber, ich machte schon darauf aufmerksam, Herr steht hier in der betonten Stellung. Die Wohltaten Gottes erleben wir nur über Buße und Hingabe. Nur darüber. Nur bei der Anerkennung der Königsherrschaft des Sohnes Gottes. Nur wenn wir unter die Autorität Gottes kommen in Christus Jesus, dann öffnet sich die Tür, die weite Tür aller Herrlichkeiten Gottes für uns. Und welche Herrlichkeiten! Dann tut sich die Tür auf. Aber zunächst ist sie sehr eng. Schmal ist das Tor und schmal der Weg. Aber lassen wir unser Gepäck zurück. Das Gepäck der Sünde, der eigenen Werke und Leistungen, lassen wir alles zurück, Kleider und alles, und kommen nackt hindurch. Und gehen wir diesen Weg immer wieder in den Tod, ins Sterben, dann wird der Herr uns mit Leben versehen und allem, das dazu gehört. Seine ganze Welt steht uns dann zur Verfügung. Der seines einzigen Sohnes nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingab. Wie sollte er nicht mit ihm uns alles schenken? Ich habe euch mein Herzstück gegeben. Du kannst auch noch den Rest haben. Aber welch ein Rest, ja. Nun, dieses ist mir wichtig geworden. Und das wollen wir heute Nachmittag vielleicht auch noch berühren, dass wir in Christus alles haben. Vielleicht muss ich da einiges vorwegnehmen vom Rest des Briefes, aber das macht nichts. So, Sie merken, ich habe nicht alles Schweizerdeutsch vergessen. Darf ich mit Ihnen beten? Wir neigen das Haupt dazu. O Vater, wir danken dir, dass wir so unter uns sein dürfen, wie deine Freunde und Freunde voneinander, und austauschen dürfen über das, was du uns gegeben hast. O, welch einen Tausch hast du gemacht. Unsere Sünde auf dich genommen und deine Gerechtigkeit uns gegeben. Unsere Schande für deine Ehre. Unsere Armut für deinen Reichtum. O Herr, wir danken dir. Danke, Herr, dass wir Zeit nehmen dürfen, darüber nachzudenken. O Herr, wir bitten dich, löse uns immer wieder aus der Verflochtenheit mit der Verderblichkeit dieser Welt. Heile uns und stelle uns dann als Geheilte, als Gesunde in diese kranke Welt hinein, um anderen herauszuholen. Segne uns, damit wir ein Segen seien. Amen.